Selbstmordgedanken gepredigt. Und meine Frau ging zu ihm und er hat ihr dann zwei Fragen gestellt. Erstens, gehen Sie in die Pfingstbewegung? Ja. Zweite Frage, wurden Ihnen die Hände aufgelegt? Ja. Und meine Frau hat sich dann im Glaube, einfach mit einem Gebet, getrennt von dieser Sache, hat sich ganz bewusst durch Jesu Blut getrennt, wollte das nicht mehr. Und mit diesem Akt war das gebrochen, es war nicht mehr, da ist es dann langsam weggegangen. Das heißt, es kann sein, dass Menschen zusammenbrechen, innerlich kaputt gehen, aufgrund von solchen Dingen. Und vor allem die seelischen Leute. Und das Zweite, was ich für eine ganz gravierende Sache halte, ist eben die fleischliche Art. Weil das Charismatische pflegt das Fleisch. Es pflegt das Fleisch. Es pflegt das Ego, das Ich. Und ich würde nicht ausschließen, von der Praxis her, dass hier Menschen, ich will nicht sagen, dass sie psychiatriereif werden, aber ich würde es nicht ausschließen. Es gibt es. Ich weiß einen Fall, wo es hier wirklich ganz schlimm wurde. Ich kenne Leute aus unseren Reihen, die waren, solange sie in der Pfingstbewegung waren, die haben nur noch fleischlich reagieren können. Das heißt, es wirkt sich bei den Schwachen aus, bei den Starken weniger. Aber die Starken kommen gar nicht so sehr unter die Kräfte, weil die sind ja eher abgeschottet. Die haben keine so Sehnsucht. Ein seelischer Mensch wird sich so eine Kraft öffnen, von ganzem Herzen. Je mehr er sich öffnet, irgendwann kommt er in unkontrollierte Gebiete rein. Gell? Also ich halte es für absolut extrem. Es gibt einen Fall, einen ganz konkreten, da sind über 50 Leute gestorben, weil der Prediger dann verkündigt hat, das war Gemeinde Gottesrichtung, allerdings, das war der Freeman, der hat verkündigt, dass man keine Medikamente nehmen soll, es sind, glaube ich, 52 Menschen gestorben. Kam sogar in der weltlichen Presse bei uns. Das heißt, ich würde nicht ausschließen, dass die schwache Seele dann beginnt, extreme Dinge zu tun. Und es kann sein, es stirbt jemand, weil er keine Medikamente nimmt. Ich glaube nicht, dass der Herr ihn am Leben hält, in so einem Fall. Ich zum Beispiel selber, ja, ich bin lange Zeit nicht mehr zum Arzt gegangen. Und also ich war zeitweise ein seelisches Wrack. Ich war ein Wrack. Ich war psychisch am Ende. Und ich bin dann langsam über konkrete Glaubensschritte und durchs Wort Gottes kam ich langsam wieder auf die Füße. Es ging aber 2-3 Jahre. Einer unserer besten Leute in der Gemeinde ist ein Arzt, ein sehr intelligenter junger Mann, der kam mit 15 Jahren in die Pfingstbewegung, hat mit aller Gewalt die Geistestaufe wollen, ist aber von der Konstitution her eher etwas sensibel veranlagt. Und bei ihm ist Folgendes passiert, der hat sich dann so hineingesteigert, um bestimmte Fragen, zum Beispiel, so wie er die Pfingstbewegung Heilsgewissheit verkündigt, wie sie das tut. Also der Stil der Lehre hat sich so hineingesteigert, dass er am Schluss, er hat immer beschrieben, wie ein Karussell im Kopf hatte. Das heißt, er wurde mit seinen eigenen Gedanken nicht mehr fertig. Und er war dann ausgeschaltet, er war geistlich nicht mehr brauchbar. Man konnte mit ihm nichts tun, er war am Ende. Und mit dem Heraustreten aus der charismatischen Bewegung und der Pfingstbewegung, mit dem, dass die biblische Lehre kam und er lernte, sich aufs Wort Gottes zu stellen, wurde er stabil und ist heute einer unserer besten Leute. Also es wirkt sich in der Praxis je nach Veranlagung ganz extrem aus oder wenig. Es gibt hier, und ich möchte nochmals eins sagen, mit der Bibelstelle dazu lesen. Wir sind heute in einer Gesellschaft, die pluralistisch ist. Man lässt alles stehen. Also man sagt halt gut, dein Stil. Es steht im Epheser 4, Vers 4. Ein Leib, ein Geist, wie auch berufen sind zu einer Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller. Das heißt, die Bibel ist hier extrem und sagt ganz klar, es gibt eigentlich nur einen Weg. Also auch bloß einen Weg der Nachfolge. Und wir müssen davon ausgehen, dass eben das Dinge gibt, die sind von der Verirrung her nicht besonders schlimm. Die kann man ertragen, wenn man jetzt irgendwas, ein Irrtum begeht, geistlich. Es gibt aber Dinge, die sind gravierend. Und wenn ich sehe, wo das endet, und ich werde es morgen nochmals aufzeigen, was für mich erschütternd ist. Ich möchte ein Beispiel erzählen. Ich kenne einen Prediger. Dieser Prediger ist einer der schärfsten Gegner der katholischen Kirche gewesen, den ich je gekannt habe. Er hat also das System Roms völlig abgelehnt. Und aufgrund dem Kontakt mit der charismatischen Bewegung kam es dann am Schluss so weit, dass dieser glasklare Mann auf dem Gebiet, der war am Schluss so weit, dass er einen Priester, einen katholischen Priester bei sich predigen ließ, widerstandslos in der Versammlung. Und ich habe einen Augenzeuge, der dabei war. Der Priester kam zur Türe herein in dieser Pfingstgemeinde, sagte zu den Leuten, wir haben auch den Heiligen Geist, weil bei uns die Leute umfallen. Und vor noch 2 Jahre vorher wäre das ausgeschlossen gewesen, dass ein so ein klarer Mann das geduldet hätte. Man sieht hier, wie langsam alles umfällt. Das heißt, wenn man sich lang genug aussetzt dieser Sache, das heißt, wie ein gruppendynamischer Effekt, man wird dann weich, auch in grundsätzlichen Dingen. Also ich halte es für äußerst gefährlich in jeder Beziehung. Das ist ein stabiler Mann, aber der hat hier das Rückgrat nicht mehr gehabt, hinzustehen. Also ich denke, dass das insofern von der Masse nicht so sofort durchschaut wird, weil es langsam geht. Also ich habe, wo ich rausgekommen bin aus der Pfingstbewegung, ich war für sich zuerst ziemlich bitter, weil ich habe mir überlegt, du hast jetzt 11 Jahre verschenkt. Ich bin heute überzeugt, dass nicht verschenkt war, aber ich habe vom Geistlichen her empfunden, dass ich Zeit kaputt gemacht habe, sinnlos. Mich ausgeschalten. Was nicht heißt, ich habe Leute missioniert, die haben sich bekehrt, solange ich Pfingstler war. Man kann missionieren, man kann gläubig sein. Es geht alles. Bloß die Frage wird sein, das ist die große Frage, die jetzt die Praxis betrifft. Ich möchte mal so formulieren. Ein klassischer Pfingstler wird sicher, wenn er missioniert, in der Regel jemand zum Herrn führen können. Halte ich für möglich. Da hat die Möglichkeit. Aber wenn jetzt ein klassischer Pfingstler Seelsorge trägt, dann wird es schon gefährlich. Wir hatten zum Beispiel bei uns die Lehre, wenn jemand mit okkultem Dingen in Berührung kam, dass dann die einzige Methode, den frei zu bekommen, folgende wäre, ihm die Hand aufzulegen, in Zunge zu reden und zu gebieten. Also von der Bibel her ist das absolut die Dreh. Extrem falscher kann man gar nicht vorgehen von der Bibel her. In dem Moment, wie ich jemanden, der Okkultismus getrieben hat, die Hand auflege, mache ich mich eins mit ihm. Ich beschmutze mich. Also hier kommt es dann zu Übergriffen. Und ich halte es für absolut gefährlich. Denn man kann nicht sagen, ob es gut geht oder schlecht geht. Es kann sein, dass wenn derjenige normal läuft, dass ihm nicht viel passiert. Es kann sein, er kommt blitzschnell in eine extreme Richtung. Ein Beispiel. Junges Mädchen kam zu uns in die Volksmission. Und die war schon ein bisschen extrem veranlagt, war aber Mitläuferin, so normal pfingstlerisch. Und jetzt nach Jahren kommt der Bruder zu mir und sagt, du, die Schwester sowieso, die hat mit mir Kontakt aufgenommen, die geht jetzt in eine Richtung, das ist Kirche Jesu Christi mit der Elia-Botschaft. Da erscheint also scheinbar ein leibhaftiger Engel. Den kann man anrühren, das ist scheinbar hier. Also letzte Stufe der Verführung. Ich denke, es sind die seelischen und ein bisschen sensibler veranlagten Menschen, die höchst gefährdet sind in dieser Bewegung. Also von hier kann man nicht vor einer Stilfrage sprechen, sondern ich glaube, dass es schon eine Frage ist, ob man wirklich Gott nachfolgen kann oder nicht will. Weil ich bin ausgeschaltet. Ich war zeitweise in der Pfingstbewegung erledigt. Ausgeschaltet. Ich konnte nicht. Ich war hilflos, wie ein kleines Kind. Ich war unbrauchbar. Also ich halte es für gefährlich. Und was ich für noch gefährlicher halte, eine Bekehrung in der Regel in der Pfingstbewegung wird sicher echt sein, aber es gibt in der charismatischen Bewegung eine Fülle von unechten Bekehrungen. Denn die Leute reden mal, du bist gläubig. Aber die sind gar nicht. Das sieht man, wenn man mit ihnen umgeht. Weil hier ist ein anderes Evangelium. Es ist wirklich ein anderes Evangelium. Also ich halte es für gefährlich. Für wirklich gefährlich. Ich zeige es morgen auf, und zwar man kann zum Beispiel folgendermaßen predigen. Man kann predigen, du bist ein Sünder, du bist verloren, du kannst gar nichts tun, der Herr Jesus hat alles getan. Wenn du jetzt merkst, dass der Herr an deine Herzenstür anklopft, dann tu ihm auf, dann ist deine Stunde, dich zu bekehren. Ich denke, so ist es richtig zu missionieren. Man kann aber auch predigen, Gott ist gekommen und Jesus löst alle deine Probleme. Das machen nicht alle, gell? Aber es ist so ein Trend, wo Jesus nicht der Retter, der Sünder heilend ist, sondern eher der Helfer in allen Lagen. So wie es im Buch von Merlin Carruthers steht, benutze mich. Man kommt dann in der Form der Magie hinein, in der Endstufe, wenn es ganz hart geht. Also ich erzähle mal ein Beispiel, das sicher extrem ist, aber ich habe die Kassette daheim, dieser Mann hat es erzählt in Tailfingen in einem Chapter. Und er hat es vom Dr. Paul Yonggi Cho. Also Dr. Joe lehrt, dass man sich zum Beispiel, wenn man ledig ist und möchte gerne heiraten, dass man sich seine Frau bei Gott bestellen kann. Dann gehe ich hin, stelle mir die in Gedanken vor und dann bete ich drüber, ich visualisiere und sage zum Beispiel, ich möchte eine Frau, die soll 1,70 groß sein, blond, Schuhgröße 38, blaue Augen, und es funktioniert und die Frau kommt. Und da war ein Mann, der hat es bezeugt, die Frau ist gekommen, genau so wie beschrieben. Also es ist eine Form von Magie. Also ich halte es für ganz extrem. Die Schwierigkeit, die sich mir darstellt, wenn ich das so radikal erzähle. Ich habe wieder in der klassischen Pfingstbewegung, in der ganz konservativen Pfingstbewegung, Brüder, die sind genauso radikal entsetzt wie ich selber über diese Praktiken. Wir haben nur einen Unterschied in unserer Theologie, in unserem Sein, in unserem Vorgehen, und das ist die Heilsgeschichte. Ich glaube, dass eine Trennung ist zwischen Israel und der Gemeinde in sie nicht. Das ist das Einzige, was uns trennt. Das heißt, sie redet in Zunge, ich nicht, weil es keine mehr gibt. Sie glauben, der Geist ist getauft, ich nicht, weil jeder Geist getauft ist. Das sind die zwei, drei gravierenden Unterschiede. Aber ansonsten, vom Stil her, sind wir völlig gleich. Aber parallel gibt es ein riesen Feld von Charismatik, wo das verrückteste Zeugs passiert. In Idea Spektrum kommt ein Bericht, ich habe mit dieser Gruppe zu tun gehabt, die heißt TOS Tübinger Offensive Stadtmission. Die drehte der Teufel zu Boden, also wie Smith Wigglesworth, dieser extreme Pfingstprediger. Er hat gelehrt, du musst dem Teufel, musst du wie einem Hund einen Tritt geben. Und je nach Lage. Ich halte es halt für äußerst schwierig, ein generelles Urteil abzugeben. Auch, man kann es nicht erklären, es ist so ein Sammelbecken, ein Schmelztiegel. Also, wir konnten manchmal nicht unterscheiden, ist es jetzt der Heilige Geist, ist es der Teufel oder ist es die Seele? Was äußert sich jetzt? Konnte niemand mehr sagen, alles durcheinander. Also ich glaube nicht, dass es Stilfrage ist, sondern ich bin überzeugt, es ist die Verführung der Endzeit. Und ich weiß nicht, wie es geht. Ich bin auch überzeugt, dass viele Leute wird eingeredet, sie sind gläubig, die gar nicht gläubig sind. Das ist ein Pseudo-Christentum, ein falsches Evangelium. Und man sagt, du bist gläubig, aber sie sind gar nicht gläubig. Ich habe einen Bruder, der gehört zu der Friedensstimme, das ist eine Osch-Mission, der geht nach Russland. Der hat mir erzählt, die Charismatiker kamen nach Russland. Dann ist er hingegangen, hat zu den Mädchen, zwar eine Gruppe, gesagt, ich erzähle euch, wie ich gläubig wurde. Hat er ihnen erzählt, wie er Buße getan hat, wie er zum Glauben kam. Dann standen die Mädchen vor ihm, baff erstaunt, und sagten, dann sind wir nicht bekehrt. Also es wird hier eine Scheinwelt aufgebaut. Also ich halte es für ganz gefährlich. Und was ich für mit das Gefährlichste halte, die Gläubiger werden, ob sie es wollen oder nicht, sie werden langsam aber sicher nach Rom zurückgeführt. Also es ist hier schon eine starke Tendenz zum Katholizismus. Zum Beispiel diese Märsche für Jesus ist nichts anderes wie eine Nachahmung der alten katholischen Prozession. Ist nichts anderes. Also hier es gibt eigentlich keine direkte Antwort drauf. Man kann nur sagen, der eine wird es fürchterlich erwischen, der andere nicht. Gell? Das ist ein gefährliches Gebiet. Das ist wie bei einer Krankheit. Der eine ist immun, der andere wird krank und stirbt. Der dritte vielleicht kriegt nur einen Schnupfer. Gell? Das ist gerade der Anfälligkeit. Wenn ich dran denke, wenn ich weiter in der Pfingstbewegung geblieben wäre, in der Phase, wo ich am Ende war, wäre ich wahrscheinlich in der Psychiatrie gelandet. Also ich hätte es nicht mehr ausgehalten, seelisch. Und man muss sich auch das vorstellen, wenn tatsächlich, wenn es bestimmte Dinge nicht mehr gibt von Gott her und ich praktiziere die trotzdem, dann öffne ich mich im Finsternisbereich. Das ist einfach so. Also ich würde darum die Frage vielleicht so beantworten, unterm Strich wird die Auswirkung, je nach Charakterveranlagung, völlig unterschiedlich sein. In der Summe sehe ich es für sehr gefährlich und ich finde vor allem, dass man die schwachen Leute schützen muss. Die schwächeren Leute muss man schützen. Es ist kein Problem, wenn jemand so auf der ersten Welle der Begeisterung in der Charismatik fährt, das ist kein Problem. Sondern schlimm wird es, wenn der merkt, dass nicht funktioniert. Wenn es zusammenbricht, wenn er ernüchtert wird, plötzlich merkt er, dass das halt nicht geht. Das wird schwierig. Ich weiß, die Frage ist schwierig zu beantworten, weil das ist vielleicht nur hier dazu eine klare Aussage. Eine Pfingst- und charismatische Bewegung in dem Sinne gibt es gar nicht. Sondern das ist ein Schmelztiegel, ein Melting Pot, alles zusammen. Von Da gibt es hunderttausende Spielarten. Das ist übertrieben, aber es gibt viele, viele, viele Spielarten. Allein in der Pfingstbewegung gibt es Pfingstgemeinden, die lehren Geistestaufe. Es gibt Pfingstgemeinden, die lehren keine Geistestaufe. Machen aber alles wie Geistestaufe. Die nehmen jetzt nicht Geistestaufe. Ja, da gibt es die tollsten Spielarten. Und der Charismatik ist noch schlimmer. Jeder, der irgendwie Geistesgabe praktiziert, nennt sich Charismatiker. Aber hier zu sagen, das, und Charismatiker ist typisch so, das gibt es gar nicht. Also man kann bloß sagen, Charismatiker weicht in den entscheidenden Punkten von der Bibel ab. Wie der jetzt abweicht, da gibt es die tollsten Dinge. Es gibt nur Beispiele, es gibt in Amerika, gibt es Jumping Church. Die hüpfen wie die Marschkälber. Haben mir einen Prediger erzählt, einen Pfingstprediger, kommt in eine Gemeinde, hat jeder einen Salzstreuer in der Tasche. Da fragt er, was ist los? Sagt, der Bibel steht, habt alle Zeit Salz bei euch. Ja, weißt, das sind verrückte Dinge, wo man sagen muss. Und dann gibt es wieder die klassische konservative Pfingstgemeinde, wo ich ja eigentlich herkomme, die solche Spinnereien absolut verurteilt, die vollkommen ist wie wir, wo ich sagen muss, ich liebe die Brüder und ich habe nur ein Bedauern, dass sie die Heilsgeschichte nicht akzeptieren. Aber von der Grundvoraussetzung geht die genauso vor wie ich auch. Die lehnen das genauso ab, nur sind sie selber Pfingstler, weil sie sehen das nicht und der Teufel hat hier sein Einflussgebiet. Da gibt es wieder Charismatiker, die würde ich nicht einmal, die würde ich nie als gläubig bezeichnen, auch nicht als Geschwister. Das ist für mich schon die Zeichen der Endzeit, zur Endzeitverführung. Schwierig. Rein. Okay. Sonst noch Fragen? Ja. Ich wiederhole auch die Frage nochmal. Und zwar, also was kann ich als Pietist zum Beispiel machen, wenn ich mal Stunde habe, dass ich die jungen Leute halte, dass sie nicht zu den Pfingstler geht? Es wird nicht einfach. Unabhängig von der äußerlichen Form der Gemeinde, wenn etwas gepredigt wird, bin ich überzeugt, dass niemand geht. Wenn etwas gepredigt wird, eine Tatsache der Bibel, dann glaube ich, dass die Gläubigen zufrieden sind und nichts suchen. Und das ist das vollkommene Opfer am Kreuz von Golgatha. Dass wenn ich den Leuten predige, dass der Herr Jesus alles getan hat, dass das Opfer perfekt ist, dass es vollkommen ist, so wie es geschrieben steht. Und wenn ich dann beginne, den Gläubigen zu zeigen, was muss ich tun, dass das Opfer zur Wirksamkeit gelangt, zum Beispiel Römer 6, was muss ich tun? Praktische, gemeindliche Schritte, das Opfer wirkt. Dann sind die Leute zufrieden. Ich habe noch nie Menschen gesehen, denen man Jesus Christus in der Fülle predigt, die das in Pfingstler gingen. Es sind immer nur die frustrierten Gläubigen. Selbst die Form, ich glaube nicht, dass jemand geht, weil bei den Pfingstler geklatscht wird oder getanzt wird oder anders gesungen wird. Glaube ich nicht. Es war ja auch Frage, ob das eine Rolle spielt. Ich glaube nicht, dass es eine Rolle spielt. Es wird niemand gehen. Ich glaube auch nicht, dass man das nachahmen müssen oder der Bruderkuss oder solche Dinge. Ich glaube, dass das eine Rolle spielt. Sondern ich bin überzeugt, das sind Dinge, die, wenn man das vollkommene Opfer predigt, keine Rolle spielen. Wenn man das vollkommene Opfer predigt, dann sind die Menschen innerlich satt, sind geistlich zufrieden. Wenn sie die Fülle Jesu Christi kennenlernen von der Bibel her, und zum Beispiel wenn ein Mensch hingeht und dann plötzlich erkennt, was das heißt. Ich lese mal eine Bibelstelle, ich will die morgen auch nochmal aufzeigen, aber wenn ein Mensch das begreift, was hier geschrieben steht, in 2. Korinther 9, Vers 8, Gott ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habet und überreich seid zu jedem guten Werk. Ich lese nochmal. In allem, alle Zeit, alles Genüge habet. Wenn ein Mensch das erfährt, wenn Jesus sein Ein und Alles ist, wenn er vollkommen befriedigt ist vom Evangelium, wird er nicht zu den Pfingstler gehen. Bin ich überzeugt. Und dann spielt auch die Form keine große Rolle mehr. Dann kann ich selbst nur ganz konservativ sein und konservative Lieder singen. Wir singen zum Beispiel in Albstadt Lieder, die sind, ich sage es mal vorsichtig, Erweckungsbewegung 1870. Es gibt Brüder, die sagen, wenn du die Taifinger Gemeinde suchst, das ist ganz einfach, du fährst in die Straße rein, steigst aus und wenn du das Gebrüll hörst, dann gehst rein, da sind sie. Das heißt, wir singen von Herzen und ich glaube nicht, dass wir weniger lebendig sind wie die Pfingstler. Im Gegenteil, ich glaube, dass unser Gesang gewaltiger ist. Obwohl es halt Erweckungslieder sind. Ich denke, es kommt nicht auf den Stil an, sondern auf die Herzen. Wenn man von Herzen ein altes Erweckungslied singt, dann kann es lebendiger sein wie der größte pfingstliche Reigen. Und sie werden uns abspüren, auch die jungen Leute, ob wir echt sind. Das ist es. Ob wir echt sind, wirklich überzeugt sind von unserer Botschaft. Und wir machen zum Beispiel in Taifingen vom Modernismus her, man hat keine Kompromisse. Also wir sind hier relativ hart. Und es funktioniert. Wir haben zum Beispiel ein Frischbekehrt, es bekehrt sich jemand frisch bekehrt, der kriegt eine Schlachterbibel ohne Anmerkungen, ohne Parallelstelle, der soll arbeiten mit der Bibel. Da sagt man heute, das kann man niemandem zumuten und da holt man gleich schöne Ausgaben und Lexika und so. Aber man kann die Leute auch heute noch dazu erziehen, die Bibel selber zu studieren. Und die sind zufrieden, die sind befriedigt. Also von daher sehe ich das Problem eigentlich ganz einfach. Wenn das vollkommene Opfer gepredigt wird, dann sind sie zufrieden. Sie gehen nicht zu den Pfingstlern. Was anders ist, wenn sie Gemeindeform suchen. Das ist das Problem. Wenn jemand versucht, wirklich von der Nachfolge her auch die neutestamentliche Gemeindeform zu realisieren, gut, dann wird es schwierig. Und hier ist halt aus meiner Sicht die Frage auch der Pietismus. Und ich weiß, dass in pietistischen Kreisen die Frage auch aufkommt zwischenzeitlich. Vor allem in der evangelischen Gesellschaft. Hier bekannt ist. Das ist ja ein großer Flügel von Gnadau, dass langsam auch die Frage aufkommt, ob es nicht machen soll wie Grishona, dass man tatsächlich Ortsgemeinde gründet. Das wäre wieder eine Lösung. Ich kann zum Beispiel niemand halten im Kreis, wenn er von der Form her, wenn er Formen sieht, zum Beispiel Abendmahl oder Taufe oder so Sachen, wo er von der Bibel sieht, dass das von der Tradition her anders läuft, wie er sich es vorstellt. Da wird es schwierig. Aber ich denke einfach, hier muss man bereit sein, als Gruppe und auch als Gläubiger, sich dem biblischen Maßstab zu stellen. Aber das Wichtigste ist das Opfer. Wir müssen das Opfer predigen, dann geht es ja nicht. Bin ich überzeugt. Also ich bin damals aus dem Pietismus weggegangen, weil ich Hunger hatte. Ich hatte Hunger. Hunger nach Gott. Und es gab niemanden, der mir gezeigt hat, von der Schrift her, wie stille ich meinen Hunger. Wo ist die Fülle Jesu Christi? Hat mir niemand gezeigt. Das hat mir das Genick gebrochen. Durch das bin ich weggekommen. Ja, ich muss halt ehrlich sagen, bei uns im CVDM, da gab es nicht, da ist niemand gekommen und hat gesagt, hallo, mein Epheser 1, Vers 3, du hast allen Segen in Christo, jetzt zeige ich dir 10 Schritte, wie das real wird. Hat mir niemand gezeigt. Sondern da hat jeder gesagt, ja, sei zufrieden, wie du bist. Das war. Ja, da kamen die Pfingstler und haben gesagt, komm mal zu uns. Hier hast du es wie eine Apostelgeschichte. Weil dann diese seelische Kraft, die da war, diese Freudigkeit und so, haben wir wart fasziniert. Und da sehe ich die Gefahr. Und wie gesagt, also, ich denke schon, dass wir lebendig sein dürfen, bloß echt lebendig. Und ich denke nicht, dass wir Mittel brauchen, die jetzt, sagen wir, für die Charismatiker ausgeliehen sind. Ich glaube nicht, dass wir die Lieder der Charismatiker singen müssen. Ich denke eher, es wäre besser, die singen unsere Lieder. Das wäre für die viel hilfreicher. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie ich mal meinem Herz hier Raum geben darf, dass wenn eine Gemeinde, die wirklich der Herr Jesus lieb hat, die dann wirklich am Sonntagmorgen aus letzter Begeisterung so ein Lied singt, wie Fels des Heils geöffnet mir. Da ist das charismatische Wassersuppe dagegen. Sei mal ganz billig dagegen. Vergleich, wenn wirklich Gläubige aus letzter Überzeugung alte Erweckungslieder singen. Da ist Kraft dahinter, da waren noch andere Texte, vor allem auch von der Melodie her. Das sind geistliche Lieder, die haben Kraft. Gell? Also ich hab nie gedacht, dass wir, sagen wir, lascher wären oder weniger lebendig wie die Charismatik, im Gegenteil. Ich habe es immer als billig empfunden, was hier war. Es ist alles so seelisch, so weich, so soft. Aber hier Kraft dahinter, geistliche Kraft habe ich nie empfunden. Eher seelisch, aber keine Kraft. Und ich denke, spätestens wenn ein Kreis dann nicht mehr das vollkommene Opfer predigt, also nicht das Opfer in den Mittelpunkt stellt, unseren Herrn Jesus, sondern wenn ein Kreis dann versucht, bisher sich so durchzuwürgen und dann anfängt, Mittel von den Charismatikern zu übernehmen, um sie herzulocken, dann wird es schwierig. Wenn die merken, dann zeigt man seine Schwäche. Nur ein Beispiel. Der Leiter der Pfingstgemeinde, den ich übrigens sehr schätze und auch wirklich, ich liebe den Mann, es tut mir leid um ihn. Das ist der Mann, wo ich also schon, habe ich schon bittere Augenblicke gehabt, weil es mir einfach wehgetan hat, dass er nicht rauskommt. Er wollte mir bei der Trennung von der Pfingstbewegung wollte er mir die Liederbücher schenken. Ich sage, nein, behalt sie. Wir wollen sie nicht. Wir hatten ein ganz bewusstes Liederbuch gewählt, wo die alten Erweckungslieder drin sind. Jesu Name 1 vom Hensler. Das wird ja sicher bald verschwinden, ist ja kein so beliebtes Buch, aber alte Erweckungslieder. Ich denke nicht, dass einer von uns gegangen ist, jemals wegen Erweckungslied. Im Gegenteil. Wenn jemand ging, dann in der Regel war es wegen Lehrfragen. Oder wir haben zum Beispiel, wir haben zwei Frauen, die sind weggegangen, da ist eine in eine mystische Linie hineingeraten. Da kann es dann zur Trennung kommen, die nähert sich dann wieder den anderen Kreise. Aber ein normaler, gesunder Gläubiger wird nicht weggehen, wenn er Jesus Christus gepredigt bekommt in seiner Fülle. Da wird niemand gehen. Kann man nicht vorstellen. Im Gegenteil. Insofern muss ich sagen, ich fürchte die Pfingstler nicht, aber ich habe Angst um manche Gemeinde, wenn ich sehe, wie schwach sie sich gestaltet gegenüber den Pfingstler. Ich habe schon oft gesagt, wenn ich als Pfingstler gewusst hätte, wie schwach die anderen sind, wäre ich die ganz anders angegangen. War gut, dass man es nicht wusste. Und ich darf mal ganz offen sein, zum Beispiel, wenn ich heute Büchermarkt sehe, ich habe die Bücher auch gelesen, aber es ist halt seichte Literatur. Wenn man da diese Bücher liest, der Weg nach Zion und solche Dinge, das ist alles bloß leichte Seelenkost, um seine Seele ein bisschen aufzupäppeln. Das ist Ersatz für weltliche Literatur. Anstatt dass jemand hingeht und eine dicke Biografie von Hudson Taylor durchstudiert, die genauso unterhaltsam ist, und hier hat er geistliche Nahrung. Ich denke einfach, man müsste Mut besitzen, zum Alten zurückzugehen, zu der alten Evangeliumslinie, ohne noch links oder rechts zu sehen. Wir haben eine Bücherei, ich kaufe nur Bücher, die in die Richtung gehen. Das funktioniert. Da ist beantwortet, oder? Ja. Sonst noch Fragen? Müsste künstlich rausziehen. Ich bin gern bereit, was ich beantworte, kann zu beantworten. Aber. Keines. Nein. Bibel unterscheidet es nicht. Nee. Es ist wieder so einfach, das ist ein einziges griechisches Wort, das heißt Glossa. Glossalalie ist das Fremdwort für Zungenrede. Und diese Glossa, diese Zunge, das ist das gleiche Wort, das in dem Turmbau zu Babel vorkommt, das ist eine Fremdsprache. Und Markus 16, Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 10, Korinther 12 und Korinther 14, alle die Kapitel benutzen das Wort gleich. Es gibt also keinen Unterschied. Das Zungenrede zur Apostelgeschichte 2 war genau das gleiche, wie das der Paulus beschreibt in Korinther 14. War dasselbe. Hier ist kein Unterschied. Sondern wenn man es ganz genau nimmt, ist jedes Zungenrede ein Gebet. Weil die Bibel lehrt, dass der Zungenredner nicht zu sich redet, nicht zu Menschen redet, sondern redet zu Gott. Der Geist redet oder hat geredet, vielleicht besser. Der Geist wurde inspiriert vom Heiligen Geist und dann begann er, Gott anzubeten. Wenn das übersetzt wurde, kam ein Geheimnis raus. Weil dann der Heilige Geist die Geheimnisse offenbart hat. Oder wenn es nicht übersetzt wurde, aber es war eine Fremdsprache. Es war keine Sprachübung. Es war eine richtige Fremdsprache. Und darum haben die Leute in Apostelgeschichte 2, diese Juden, es waren alles Juden, aber aus fremden Ländern. Und der Heilige Geist hat hier die Zungenrede in diesen 15 verschiedenen Sprachen reden. Das ist wieder die alte, die alte Leier, dass man sagt, ja, daheim mache ich es zur Erbauung. Kennt die Bibel in dem Sinn nicht, außer der Korinther 14 Stelle, die anders zu sehen ist. Wenn es so wäre, würde es der Paulus weiter ansprechen. Macht er aber nicht. Er sagt, auferbaut euch auf eurem allerheiligsten Glauben. Sagt er. Dann sagt er weiter, 2. Timotheus 3, 16 und 17. Das Wort Gottes ist gegeben für alles, was man braucht. Also von hier, er bringt, obwohl es in der Apostelzeit ist, diese Praktik nirgends mehr zum Ausdruck, sondern andere Mittel. Ja. meine, das Liedgut, auch also neues Liedgut, gutes, erweckliches Liedgut gibt neu. Gibt es auch, Peter Strauch zum Beispiel, wohl theologisch nicht unbedingt mit ihm einig bin in allem, aber die Lieder, die er geschrieben hat, sind eigentlich moderner und trotzdem angelehnt an die alten Erweckungslieder. Ich sage ausdrücklich alt, nicht weil ich konservativ bin, sondern aus einem anderen Grund. In der alten Erweckungszeit, da waren die Menschen geistlich programmiert, sie waren christozentrisch. Und die heutigen Lieder sind nicht christozentrisch. Wenn da jemand singt, das Lied zum Beispiel Fels des Heils geöffnet mir, ist folgendermaßen entstanden. Da kam ein Mann in England, in Wales, kam in ein Gewitter. Und er wusste, dass es lebensgefährlich wird. Dann hat er sich geflüchtet in den Wald und da war ein Fels, so eine Felsnische. Und in dieser Felsnische hat er absoluten Schutz gehabt vor dem Blitz. Der war in seiner Felshöhle drin und war völlig geborgen, drumherum war es Unwetter und die Blitze. Das hat ihn inspiriert, das Lied zu schreiben, Fels des Heils geöffnet mir, also völlige Sicherheit in Christo. Gell, da steckt was dahinter, gell? Oder Auf, denn die Nacht wird kommen, das alte Erweckungslied, wo es darum geht, aufzustehen und zu missionieren und wirklich vorwärts zu gehen, weil die Nacht, die Finsternis kommt. Das ist geschehen, da war eine junge Frau, die war krank, war daheim und hat dann die blühenden Weizenfelder in Kanada gesehen. Und dann wusste sie, in den nächsten 2-3 Tagen kommt wie ein Eisregen. Das war bei denen so auf einmal ein Wettersturz und da ist alles kaputt. Das hat sie inspiriert, geistlich. Lass uns noch ans Werk gehen, solange die Gelegenheit ist. Wie der Herr Jesus sagt, die Nacht kommt, wo niemand mehr wirken kann. Und das ist ja das Problem, ist nicht nur, dass die Lieder moderner heute sind, sondern sie sind flacher vom Text her. Zum Beispiel gerade das von Peter Strauch, da hat ein paar Lieder, die sind auch vom Text her, von der Tiefe her, ebenbürtig. Würde ich absolut als ebenbürtig sehen. Also nicht nur altes, sondern es gibt auch bei den neuen Liedern manche, die nicht schlecht sind. Was von den Charismatiker habe ich noch keins gefunden. Das, wenn ich ganz ehrlich sage, ich kenne keins, das ich sagen würde, das ist es. Aber ich bin ehrlich, mir gefallen die alte Pest. Also wenn jemand in der charismatischen Bewegung noch nicht drin ist, aber sympathisiert und sich nicht sagen lassen will, wie ich dem helfen kann. Ja gut. Luther hat übersetzt in Korinther 13, was um die Liebe geht, sie lässt sich sagen. Es ist halt schwierig, wenn ein Mensch sich nichts mehr sagen lassen will, dann habe ich ehrlich gesagt keinerlei Hoffnung mehr für ihn. Dem kann man nicht mehr helfen, so hart sich das anhört. Das Einzige, was man tun kann in dem Fall, das ist Rede sinnlos. Man kann beten, dass der Herr sein Herz verändert. Das kann man tun. Aber für mich ist eine Grundbedingung, dass jemand aus solchen Verführungen herauskommt, dass er ehrlich ist. Und ich habe festgestellt, bei denen Menschen, die herauskommen aus irgendwelcher Verführung, sie waren immer bereit, letztendlich sich in Frage zu stellen. Zu sagen, okay, ich bin bereit, noch einmal zu prüfen, vielleicht bin ich doch verführt. Wenn die Bereitschaft nicht da ist, habe ich noch nie erlebt, dass jemand rauskommt. Das ist schwierig. Man kann nur beten, dass der Herr das Herz berührt. Aber rhetorisch, menschlich, durch Vorgehen, das ist nichts zu machen. Ich kann dir mal erzählen, wie der Alexander Säbel mir gegenüber vorging. Was mich umgehauen hat, der war so lieb und freundlich zu mir, hat mich in den Arm genommen und gesagt, ach ja, weißt, ich kann dich gut leben, aber ich kann auch nichts dafür, bist halt ein Verführer. So ähnlich, ich kann es nicht mehr genau vom Wortlaut her, aber so ähnlich ist er vorgegangen. Gell? Mir hat das, ach ja, bist ein lieber Bruder, ist ein Verführer. Ich saß, gell? Ich hatte das Gegenbeispiel von einem Prediger, der kam zu mir, sagte, was, du bist Pfingstler? Haben wir nichts mehr miteinander zu tun, Wiedersehen. Das andere Extrem. Oder Beispiel der Wolfgang Bühne. Wolfgang Bühne hat mir glühendste Briefe geschrieben. Er hat mir Briefe geschrieben, ich habe sie mir alle daheim, da drin stand, wir waren damals nur per Sie, inzwischen sind wir per Du. Hat er mir geschrieben, Sie sind doch kein Pfingstler von der Grundeinstellung her, warum bleiben Sie in dieser Bewegung? Sie sind keiner. Sie sind lehrmäßig doch völlig anders. Er hat glühendste Briefe geschrieben. War gut. Oder hat der Manfred Paul, ich hatte ein Gespräch mit ihm, haben wir alle Lehre verglichen. Ich war in jeder Lehre gleich wie die Brüderbewegung, außer Zungenrede. Sagt am Schluss von dem Gespräch zu mir, weißt du, Wenn sie dem nur hängt, jetzt geh einfach zum Herrn, der soll das zeigen. Aber ansonsten, komm. Aber da war halt schon 90% war ich schon Hause. Also eine Regel gibt es keine. Gell? Schwierig. Bloß wenn jemand sich nichts mehr sagen lassen will. Das ist das Hauptproblem in der charismatischen Bewegung. Ich habe zum Beispiel, ich habe immer wieder Erfahrungen gemacht mit diesem Manuskript im Schlüssel. Wenn ich das immer Pfingstler gäbe, ich kriege es in der Regel wieder zurück. Nicht von jedem, aber es passiert sehr gern, dass es wieder zurückkommt. Ungelesen. Mit entsprechendem Kommentar teilweise. Ich habe meinen Bruder 4 oder 5 DIN A4 Seiten lehrmäßig abgehandelt, warum ich gegen diese Dinge bin. Da habe ich eine Postkarte zurückbekommen. Da stand Folgendes ungefähr drauf. Ich verstehe dich überhaupt nicht mehr. Wie kannst du dich gegen das alles stellen, der du doch selber alles hattest? Das stimmt, ich habe alles gehabt. Oder viel gehabt, der du doch alles hattest. Kein Millimeter eingehen auf Lehre, sondern nur Polemik. Was soll ich da machen? Nichts. Schicke manchmal ein Manuskript oder was. Oder schicke mal eine Postkarte aus dem Urlaub. Zeige ihm, dass ich nicht böse mit ihm bin, aber mir tut es weh. Aber ich habe keine Hoffnung. Wenn Gott hier nicht eingreift, haben wir keine Chance. Also das Phänomen der Heilung, wie das zu erklären wäre, ist ganz einfach, wenn wirklich geheilt ist. Ich habe hier in meiner Tasche eine Serie, wo ein Arzt, ein gläubiger Arzt, Weidemann heißt er, denke ich, ging einer Heilung, die bei Bundke publiziert wurde, wo man dann die Krücke weggeworfen hat, Heilung von Lähmung, ging er nach. Und am Schluss war halt nichts. Also ich gehe mal davon aus, dass der Großteil der Heilungen in der charismatischen Bewegung nicht echt sind. Und zwar, es gibt hier zwei Dinge. Entweder ist ein Bluff, würde ich nicht ausschließen, oder es ist ein Placebo-Effekt. Also Placebo-Effekt ist, ich habe eine Krankheit, weil ich eine seelische Störung habe, red mir dann, ich bin geheilt, weil der mir sagt und die Krankheit verschwindet, kommt aber wieder. Aber echte Heilung im Sinne von Krebs oder wirklich total, dass ein Wunder geschieht, ich möchte es zuerst sehen. Wobei ich überzeugt bin, dass der Herr Jesus, wenn er will, jemand heilen kann, auf Gebet hin. Nicht auf, jetzt auf den, da man Handy auflegt, aber wenn Gott will, kann er heilen, wenn er will. Aber das, was hier in der Charismatik geschieht, das ist eine völlig andere Ebene. Wie viel sind wir? 20 Leute. Also einer von uns garantiert, das garantiere ich, hat irgendetwas, das ich rauskriege. Einer hat 100%ig Heuschnupfen. Jetzt gehe ich als Pfingstprediger hin, schließe die Augen und sage, der Herr hat mir geoffenbart, hier ist jemand mit Heuschnupfen, der Herr wird ihn heute heilen, steh auf. Da steht 100%ig einer auf. Wisst ihr, ich möchte mal hier ganz bewusst in Frage stelle, dass hier, ich sage es mal vorsichtig, eine heilige Gesinnung herrscht mit diesen Dingen. Also wir dürfen nicht davon ausgehen, dass da alle so heilig eingestellt sind. Ich weiß, ein Prediger, der hat nach außen hin wunderschön gepredigt, gehört zur John Wimber-Gruppe. Er hat sich nach der Versammlung volllaufen lassen mit Alkohol, ein Alkoholiker. Ich weiß es aus erster Hand. Da war ein Jesuitenpater, der sich bekehrt hat, da hingegangen ist, der hat dann ausgepackt. Also insofern war es zweite Hand. Aber es kam dann sogar in Idea-Spektrum, er wurde entlassen. Also man darf hier nicht, was so nach außen hin propagiert wurde, ich nehme da überhaupt nichts für voll. Wenn hier steht, 10 Gemeinden entstanden durch Erweckung, sage ich, glaube ich nicht, zeig sie mir. Es wurde Erweckung propagiert in Afrika irgendwo, einer der Brüder vom fundamentalen Lager ist hingeflogen, da war nicht einmal ein Gläubiger. Also ich möchte nochmal etwas betonen, hier wird auch übertrieben, absolut. Wenn man die Berichte liest von dem Dr. Weidemann, da wird es einem anders. Wie sie sich dann rauswinden, wo es heißt, ihr habt doch geschrieben, die Frau ist geheilt. Ja, wir übernehmen keine Gewähr darüber, dass die Heilung echt ist. Ist der Frau ihr Problem? So geht man dann vor. Kann jeder nachlesen, ich habe den Koffer dabei. Wisst ihr, das ist das Problem, das ich sehe. Hier ist so viel Unechtes. Also, das ist einfach Schwärmerei, mit einem Wort gesagt. Nicht bei allen, möchte ich betonen. Nicht bei allen. Zum Beispiel die Pfingstgemeinde, wo ich herkomme, war das krasse Gegenteil. Die war ja hart. Wir haben Volkhard Spitzer abgelehnt, wir haben Jungi Cho abgelehnt, wir haben fast alles abgelehnt. war konservative Pfingstler, aber zwischenzeitlich ist eben diese harte konservative Pfingstgemeinde auch aufgeweicht, wird vor Altersteig bedient. Es sind halt auch die Dämme gebrochen, das ist immer nur eine Frage der Zeit. Also von daher, schwierig. Aber nicht die in der... Ja. 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 Ja, absolut. Die Bibel, wir müssen hier aufpassen, dass wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Die Bibel lehrt zum Beispiel ganz klar, dass drei Geistesgaben aufhören. Zungenrede, Weissagung und Erkenntnis. Sie lehrt aber nicht, dass die anderen fünf Geistesgaben aufhören. Lehrt sie nicht. Und ich weiß, dass der Herr Jesus heilen kann. Bloß der Unterschied, wenn Gott zum Beispiel ein Familienvater, der in Not ist, und es ist im Wille Gottes und er heilt ihn, ist was völlig anderes, als wenn ich Massenheilungen inszeniere. Und hier, wisst ihr, wenn sie dann mit dem Rollstuhl kommen, dann passiert eben nichts. Man macht die Gläubigen kaputt. Also von hier, ich glaube absolut von der Bibel her, dass der Herr Jesus Kranke heilt. Bloß ich glaube kein Wort von dem, was hier teilweise propagiert wird. Von diesen angeblichen Heilungen. Ich möchte sie sehen. Möglichst mit Attest. Ja, Jakobus 5 ist absolut. Sehe ich auch so. Ich würde mich nie gegen Kranke Heilung stellen. Biblisch, ist biblisch, absolut. Bloß man muss unterscheiden zwischen wirklich biblischer Krankenheilung, wo Gott ein Gebet erhört, wie Paulus sagt, der Herr hat sich meiner erbarmt, dass nicht der Bruder auch noch starb. Oder Timotheus, gell, wo dann Paulus einfach nicht mehr heilen kann und sagt, da trink ein bisschen Wein wegen deines Magens. Ich muss einfach sagen, Gott kann heute Wunder tun, wenn er will, aber wir haben nicht die Zeit der Zeichen und die Zeit der Wunder. Weil Gott ist immer noch souverän, wenn er will. Aber hier wird ja das zur Billigware degradiert, gell. Indem man dann einfach sagt, brauchst du ein Wunder, komm her, kein Problem, Gott tut es. Weil da sehe ich das Problem. Aber Gott heilt Kranke, bin ich überzeugt. Bloß, man muss natürlich nüchtern sehen, es gibt meines Wissens, ich glaube, 12 Möglichkeiten, krank zu werden. Da muss ich zuerst mal gucken, warum bin ich krank? Da fängt es nämlich an. Warum bin ich überhaupt krank? Vielleicht muss man nur aufheben, warum ich krank bin ich blitzschnell geheilt. Ich möchte mal sagen, um auch der Ernst der Sache zu zeigen, ich weiß einen Fall, wo Gott, genau wie sie sein Wort geschrieben steht, obwohl ich auch der Meinung war, Gott handelt so hart in der nachapostolischen Zeit nicht mehr, hat Gott der Frau sterben lassen. Es war so extrem, also wir waren alle erschüttert, aber von der Bibel her war es vollkommen genauso, wie die Bibel es beschreibt. Es war eine Sünde, wo die Bibel sagt, es ist eine Form der Sünde zum Tode, also Sünde, wo Gott eingegriffen hat. Also. Was ich halt schlimm finde, ist, wenn man mit diesen Dingen spielt. Ich habe einen 3 cm kürzeren Fuß vom Skiunfall, ich bin Skirennen gefahren. Wenn jetzt ein Bruder da raufkommt, jetzt lässt er meinen Fuß 3 cm wachsen. Da fehlen die Brüder, die mit dem Meterstab hinterher kommen und sagen, hinstellen, messen. Das Problem. Ich glaube, also ich bin überzeugt, dass 90% dieser Heilung, wenn die gar 99% sind, blöd. Wirklich blöd. Oder Placebo-Effekt. Aber echte Heilung. Gibt sicher auch, aber nicht die Masse. Also ob Satan Kranke heilen kann? Ja, klar. Absolut. Teufel heilt auch Kranke. Also gibt es ja in der okkulten Szene, dass Heilungen geschehen. Klar. Nämlich nochmal zu betonen, wunderisch nie, selbst wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, guck, der Bruder X hat einen Tod auferweckt. Und ich sage, und? Ist das ein Zeichen? Wir dürfen diese Wunder nicht überbewerten. Sondern selbst wenn das größte Wunder geschieht, ich muss immer zuerst gucken, wer tut es? Wo kommt es her? Also, mich beeindruckt Wunder gar nicht. Weil, also du meinst da praktisch, woher kommt das Wachstum, das überdimensionale Wachstum der Charismatiker? Und was müssen wir tun, dass uns die Leute nicht weglaufen? Also eines ist ganz sicher, dieses Wachstum ist nicht echt. Also mir kann niemand einreden, dass die alle gläubig sind. Weil dann hätten wir die Welterweckung. Die Bibel lehrt aber, dass am Schluss nicht die Welterweckung kommt, sondern der Abfall. Und es ist wie bei den russischen Mädchen, als dieser Bruder kam und ihnen ganz offen gesagt hat, was Bekehrung ist, dann sagt sie, wir sind nicht. Also ich gehe einfach davon aus, dass hier eine flache Form der Bekehrung kommt. Zum Beispiel, ein katholischer Charismatiker betet weiterhin die Maria an, geht weiterhin zu der katholischen Messe. Da kann der beste Rhetoriker kommen und stundenlang auf mich einreden, die Frau kann nicht bekehrt sein, es gibt es nicht. Man kann nicht, wenn man der Heilige Geist besitzt, wiedergeboren ist, zur Messe gehen und Maria anbeten. Das geht nicht. Da würde vom Heiligen Geist in mir würde absoluter Widerstand kommen. Genauso wie Widerstand kommt zur Sünde, wenn ich stehlen soll oder so. Und es ist für mich ausgeschlossen, dass ein Gläubiger, dass hier wirklich alle gläubig sind. Ich glaube einfach, dass falsche Bekehrungen in diesen Bewegungen mit an der Tagesordnung sind. Und das Wachstum, das sehe ich aus einem ganz einfachen Grund. Wir sind die Zeit der Gesetzlosigkeit. Der Jesus hat ganz klar gewarnt und gesagt, es wird die Zeit der Gesetzlosigkeit kommen. Und in dieser gesetzlosen Zeit, da ist einfach so, dass man muss nur etwas bieten und die Menschen kommen, den Massen. Oder wir haben in Tailfingen, Stockenhausen, also drei Orten gab's drei Gemeinden. Es waren aber gar keine drei Gemeinden, sondern da wurden die Menschen mit dem Bus hin und her gefahren, mit dem VW-Bus. Die waren mittags bei Philadelphia, dann war es in Stockenhausen und dann war es noch beim Weg zur Freude. Wenn man jetzt denen gesagt hätte, ihr dürft nur an einem Platz, dann wäre die Gemeinde eingegangen. Dann muss einfach sagen, ich bin überzeugt, dass man einfach den schmalen Weg des Evangeliums breit macht und so Menschen praktisch vorgaukelt, dass sie gläubig sind. Das ist für mich das Problem. Man muss mit denen mal reden und sagen, weißt du, was heißt gläubig zu sein? Und in der Regel, also meine Erfahrungen sind äußerst schwierig. Ich habe es bei uns gesehen, man kann, wenn man seelisch veranlagte Menschen hat, eine Pseudo-Bekehrung herbeizuführen, ist das geringste Problem, das es gibt. Ich hätte bei meiner Kollegin, ne, vor allem bei den Sekretärinnen und so, die ein bisschen seelisch veranlagt sind, die so weit zu bringen, dass sie Übergabegebet sprechen. Kleinigkeit. Nur warte, bis sie ein Problem hat, dann komme ich und schwätze mit ihnen und bete mit ihnen und die übergeben sich im Herr. 100%. Gut, bloß wer ehrlich vor Gott ist, der tut sowas nicht. Gell? Ich habe schon Leute heimgeschickt, die kamen und sagen, ich will mich bekehren. Habe ich heimgeschickt. Habe gesagt, nö. Gott nicht. Ich habe sie einfach gefragt, weißt du, was du tun willst? Bist du bereit, den Preis zu zahlen? Hier siehst du vom Evangelium her, der harte Weg ist das echt. Bist du wirklich ernst? Ist heute... Heimgegangen, nie mehr gekommen. Also ich glaube bei weitem nicht jede Bekehrung. Bei weitem nicht. Ich will zuerst sehen, ob sie echt ist. Die Bibel ist ganz einfach. Die Bibel sagt, eine kleine Herde. Es sind wenige. Die Gemeinden sind nicht groß in der Endzeit. Und ich denke nochmal, das Gleiche gilt wie vorher mit der Botschaft. Ich glaube, dass wir die Gemeinde... dass wir unsere Leute halten können, wenn wir das Zentrum predigen, Jesus Christus in seiner Fülle. Und was ich tun muss, dass die Fülle wirkt, dann wird niemand gehen. Und dass wir das aufhalten können, wir können das nicht aufhalten, weil es prophezeit ist. Steht in 2. Thessalonicher 2. Die ganze Welt wird von dieser Zeichenbewegung erfasst werden, das ist nur der Anfang. Wenn der Herr Jesus verzieht, dann ist in 5 Jahren alles charismatisch. Und da gibt es noch vielleicht 10 oder 20 so kleine Grüppchen, die sich dagegen wehren. Ich hoffe, dass wir das noch sind bis dahin.